Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und am Start habe ich heute Dom Schott. Hallo Dom.
Hallo.
Dich kennt man wahrscheinlich am ehesten von den Podcasts Okay Cool, deinem eigenen Podcast, und The Pod. Aber ich würde sagen, am besten stellst du dich selber vor, weil du besser weißt als ich, was du eigentlich so genau den ganzen Tag machst.
Ja, sehr gerne. Also es kommt ganz drauf an, an welchem Tag man mich fragt. Heute zum Beispiel bin ich noch völlig, wie sage ich das denn? Ich bin überwältigt. Liebe Leute da draußen, ihr erreicht mich hier gerade zu einem Zeitpunkt, der ein ganz besonderes in meinem Leben. Nicht nur, dass ich zum ersten Mal Gast in diesem wunderbaren Podcast bin, sondern ich sitze auch in einer quasi noch leeren Wohnung. Ich habe dich ja schon vorgewarnt in unserem kleinen Vorgespräch. Ich werde hier mein Möglichstes tun, im Anschluss meine Anti-Hall-Effekte einzusetzen, damit ihr da draußen es gar nicht mitbekommt. Aber das ist was, was mich momentan beschäftigt. Ich sitze in dieser quasi leeren Wohnung. Ich gucke jetzt gerade in einen leeren Wohnbereich, wo nichts zu sehen ist, außer einen Müll. Einmal zwei Näpfe meiner Kater und das war's, ein Router ist dann noch in der Ecke. Und wie komme ich auf diese Antwort? Achso, du hast gefragt, was ich den Tag über so mache.
Genau.
Ja, also das ist das, aber ich bin mir sicher, du meintest das gar nicht. Also naja, ich fange nochmal von vorne an. Hallo, ich mache, was mache ich denn? Also ich bin freier Journalist, genau, und mache vor allem zum einen diesen Okay Cool Podcast, hast du ja schon gesagt, seit mittlerweile, oh Gott, 4 Jahren, glaube ich, dieses Jahr feiert er Geburtstag mal wieder. Mhm. Und zum anderen, genau, bin ich Teil des Teams von The Pod, wo es auch um Spielbesprechungen geht, noch ein bisschen anders in seinem Schwerpunkt gelagert. Dort sind es eher so, ich sag mal, klassischere Spielbesprechungen, und bei Okay Cool geht es viel um die Menschen, die Spiele machen. Es gibt viele Interviewformate, aber auch Diskursformate und Audioreportagen gibt es in Zukunft wieder mehr. Genau, das sind so die beiden großen Dinger. Dazwischen darf ich manchmal Sachen moderieren, zum Beispiel das wunderbare WDR-Format Timeway Pixel. Da bin ich als Moderator immer in dieser Live-Show. Auf der Gamescom darf ich manchmal was moderieren. Und ganz früher habe ich klassische Archäologie studiert. Das sind so verschiedene Dinge, die mir einfallen, wenn du sagst, Mensch, ne, woraus besteht denn dein Leben so? Mhm.
Ja, ich bin vor allem von Okay Cool großer Fan.
Toll, ich freue mich. Ach schön, da freue ich mich sehr. Jetzt bin ich noch 4-mal aufgeregter als vorher schon, das ist
ja
schön.
Ja, weil ich habe am Anfang so gedacht, so, ich habe ja gar nicht so die krassen Connections irgendwie in die Spieleszene rein. Und habe gedacht, so, ja, damit kannst du bestimmt überhaupt nichts anfangen. Da habe ich da so reingehört und dachte mir so, ach ja, das ist ja ganz schön interessant, was da einfach so zusammenkommt an Menschen und Infos, Dinge, an die ich irgendwie noch gar nicht gedacht habe. Und das ist dann doch, also schon ja auch häufig um Spiel und um die Branche geht, aber manchmal auch um ganz andere Themen, die halt genauso spannend irgendwie sind. Deswegen höre ich das tatsächlich ziemlich gerne und freue mich doch immer über neue Episoden. Also ich kann
es
sehr empfehlen.
Das ist wirklich lieb. Das ist wirklich lieb. Das begann also wirklich vor 4 Jahren, zu Beginn der Pandemie, da war das echt bei mir so eine Sorge, wo wir alle noch nicht so einschätzen konnten, was wird eigentlich abgehen mit diesem Virus. Da habe ich wirklich gedacht, so im Worst Case werde ich jetzt ein paar Wochen lang meine Freunde nicht treffen können, wenn es tatsächlich heißen sollte, wir müssen uns alle einsperren. Und dann habe ich mir gedacht, gegen die Vereinsamung starte ich so ein Podcast-Dingsi, wo ich jede Woche am Sonntag, und so ist es ja bis heute, rund eine Stunde lang mit Menschen spreche, die ich meistens gar nicht kenne, aber die ich gerne mal kennenlernen wollen würde. Mhm. Alles Leute so aus der Spiel- und Medienbranche. Und das ist so eine schöne Reihe geworden, weil wie du auch schon sagst, geht auch oft einfach um was ganz anderes. Es gibt manchmal auch Folgen, in denen geht es um viel so Privatkram, auch einfach mentale Gesundheit, wie das dann das eigene Arbeiten beeinflusst. Man weiß nie so richtig, was eigentlich passieren wird in dieser Stunde, und das finde ich richtig toll. Das ist eine wirklich schöne Serie mittlerweile geworden. Also es klingt so doof, aber ich höre da selber manchmal gerne noch rein und denke mir so, ach guck mal, das war richtig schön, dieses Gespräch. Ja, also vielen Dank.
Ja. Jetzt, um dich noch mal so ein bisschen kennenzulernen, für die Leute, die jetzt hier zuhören, die dich noch nicht kennen. Wir sind hier ja in einem Horrorspielformat. Und gibt es so ein Horrorspiel, von dem du sagen würdest, das ist so dein Liebstes oder irgendwie, boah, oder vielleicht zwei, was dir jetzt halt spontan einfällt. Kein Anspruch auf hundertprozentige Richtigkeit.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ganz grundsätzlich befinde ich mich in einem komischen Spannungsfeld zu diesem kompletten Genre. Zum einen, wie du schon gesagt hast, und warum bin ich ja auch hier, große Faszination für Spiele dieser Art, Filme übrigens auch, Literatur ebenso. Total gerne konsumiere ich diesen Kram und wühle mich auch gerne so durch die unteren Steam-Schubladen und auf itch.io so ein bisschen herum, was es da so in dieser Horrorwelt gibt. Zum anderen aber kriege ich auch so schnell Schiss. Mhm. Also das ist wirklich, ich habe bei jedem dieser Spiele, was ich da spiele, also ich schreie, ich habe heftige emotionale Ausbrüche, es ist alles ganz furchtbar. Und dieses Spannungsfeld, das ist schon manchmal ein bisschen komisch zu durchleben, weil ich mich da selber so ein bisschen quäle, zum anderen aber auch einfach so faszinierend finde, was es in dieser Welt eben gibt. Ich habe auch ohnehin das Gefühl, Horrorspiele gehören so mit zu dem innovativsten Kram, den es da draußen gibt, auch zu den experimentierfreudigsten Spielen. Da passiert oft so vieles. Also das ist toll. Und jetzt, oh Gott, Spiele, die mir da einfallen. Also ich habe... da fallen mir so zwei, drei sofort ein. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt auf Platz 1 setzen würde. Es fällt mir auch schwer, solche Rankings zu erstellen, aber die auf jeden Fall Eindruck hinterlassen haben. Vor langer, langer Zeit erschien das, und zwar Fran Bo von Kill Monday Games. Ich glaube, es ist ein spanisches Entwicklerduo. Ja. Und die haben dieses Spiel gemacht, ein Point-and-Click-Adventure mit einer ganz tollen Zeichen, also ich wollte schon sagen Zeichentrick-Optik. Es stimmt nicht so ganz. Es hat sehr so, es geht so in diese Richtung von Ren and Stimpy, was diesen Zeichentrick-Stil angeht. Es ist sehr, sehr, sehr düster und sehr echt wirkend, aber es ist immer noch gezeichnet und erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das, glaube ich, aus einer therapeutischen Einrichtung entkommen möchte oder entkommen muss. Und das Spiel hat so einen besonderen Twist. Und zwar geht es ja typisch für das Genre darum, oft so Rätselchen zu lösen, Gegenstände zu finden und zu kombinieren. Und der Knaller ist, Fran, das kleine Mädchen, muss oder kann, ich glaube, Antidepressiva nehmen. Und wenn sie das macht, dann wechselt die Welt. Die Szene schlägt um in eine Art Horrorwelt und dann sieht man plötzlich Dinge, die in der anderen Welt nicht zu sehen waren. Mhm. Also wenn du zum Beispiel in der, ich sag mal, normalen Welt vor einem kleinen Kind stehst, das einfach auch gerade in dieser therapeutischen Einrichtung ist und mit dem sprechen kannst, dann ist es ein ganz normales Gespräch. Wenn du dann aber in diese, in Anführungszeichen, Horrorwelt hinüberwechselst, dann steht dort statt des Kindes ein kleines Monster mit aufgeberstenem Kopf, aus dem Blut rausläuft und in dessen Kopfhöhle befindet sich ein Schlüssel. So, das ist so ein Beispiel und diese Jumpscares, die man selber herbeiführt durch diese Szenenwechsel, also hochfaszinierend. Mhm. Und es klingt spannend, so, als hättest du es auch gespielt, oder?
Nee, hast du nicht? Aber ich habe das schon länger auf der Liste. Ja. Ich habe das mal in irgendeinem Video, in irgendeinem Video-Essay, ich glaube, über weibliche Horrorspiel-Protagonistinnen gehört oder gesehen, wie auch immer, und habe mir das auf die Liste gepackt und seitdem war es aber noch nicht im Sale und ich bin ja als Schnapper-Queen bekannt.
Als Schnapper-Queen?
Die eigentlich nur einen guten Deal da nicht Nein sagen kann. Genau, und deswegen habe ich es einfach noch nicht gekauft. Ich finde, das sieht so auf den Steam-Bildern so ein bisschen aus wie ja eine düstere Alice im Wunderland-Variation,
ja,
irgendwie.
Ja.
So wirkt es so ein bisschen auf mich und finde es allgemein ein spannendes Thema. Und bin ja auch mit so Psychiatriekram eigentlich immer zu holen, einfach um auch so zu schauen, wie ist es da dargestellt, wie realistisch ist das, aus welchen Perspektiven kann man das betrachten, wofür steht es vielleicht noch und mag sowas eigentlich sehr gerne. Also ja, wenn es das nächste Mal im Angebot ist, dann schlage ich zu.
Dann möchte ich noch eins nennen, das ist momentan im Angebot und nochmal was ganz anderes, aber gleichzeitig auch in einem ähnlichen Genre und zwar ist es eine Reihe von Spielen, die glaube ich zu wenige Menschen kennen, aber die hat mich so fasziniert, die zitiere ich regelmäßig, auch einfach nur damit Leute diese Spiele entdecken und zwar kommen die von einem Entwickler, der sich selbst Desert Fox nennt und der hat die Spielereihe gemacht, Neverending Nightmare, nee Moment, Entschuldige, das ist falsche Reihe, oh Gott, ich habe es jetzt fast schon verwechselt, weil das Nightmare steckt nämlich auch drin, Bad Dream Series, ja. So heißt die. Bad Dream Series, kennst du das?
Ja, lustig. Das habe ich mir nämlich gekauft, aber leider auf der Konsole. Und das war dumm, weil man kann das auf der Konsole nicht gut spielen, weil das ist ja so ein Klickspiel, wo man so eine Art Suchspiel, wo man bestimmte Ecken wirklich anklicken muss. Und der Cursor, der ist einfach nicht ausreichend sensibel dafür oder zu sensibel. Und dann habe ich ganz häufig die Sachen nicht gefunden. Und ich bin da durch dieses erste Mini-Kapitel da an der Straße bin ich wirklich nur mit Walkthrough durch, wo ich mir dachte, das kann doch eigentlich nicht sein, weil also es ist halt auf der Konsole einfach, ich möchte nicht sagen unspielbar, aber auf eine Art leider schon.
Ja. Ja.
ich habe da reingespielt und fand es super spannend und bin aber echt nicht weitergekommen und dachte mir so, okay, es bringt mir auch nichts, wenn ich hier mich komplett am Walkthrough lang hangel, dann kann ich mir auch einfach ein Let's Play angucken oder schaue, dass es irgendwann noch mal, dass ich mir auf Steam noch mal kaufe, weil ich glaube, ich habe das für 2 Euro gekauft.
Zum ja, Glück, ja.
Das war jetzt nicht teuer, aber war da prinzipiell auch angetan von, aber kann hier echt von der Konsolenvariante abraten.
Ja, sehr gut. Das rückt meine Empfehlung direkt in ein komisches Licht. Also sehr gut. Kaufwarnung für die Konsolenversion, aber dafür größere Empfehlung für die PC-Version, weil, wie du es genau schon richtig sagst, ist im Grunde so eine Art Suchspiel, auch eigentlich auch fast ein Point-and-Click-Adventure, in dem es darum geht, man muss versuchen, als Protagonist aus einem offenbar nicht enden wollenden Albtraum aufzuwachen, und dafür muss man in dieser Albtraumwelt kleinere Umgebungsrätsel lösen, und das geht auch eben viel mit Ausprobieren, Dinge anklicken, mal gucken, was sich so ergibt. Und das Spannende an diesem Spiel ist zum einen, das hat diesen handgezeichneten Look, es ist alles tatsächlich selbst gezeichnet von dem Macher, und zum anderen die Logik, die diesen Rätseln unterliegt, die ist, finde ich, faszinierend. Mhm. Das ist nämlich so eine komische Traumlogik. Also es gibt da ein Rätsel, um es nochmal ganz kurz zu illustrieren, es gibt da ein Rätsel, da geht es darum, eine Brücke muss man überqueren, und es gibt über der Brücke, ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt komplett noch richtig hinbekomme, aber das ist egal, weil das Beispiel funktioniert trotzdem, also die Brücke ist zerstört, da gibt es ein Loch, man kann nicht weiter. Und vor der Brücke ist auf dem Boden so ein kleines Spielzeugauto, und dann muss man erst eine Batterie finden für so eine Fernbedienung für dieses Spielzeugauto, alles klar, super logisch, und dann benutzt man die Fernbedienung in einer Art Zwischensequenz, sage ich mal, fährt das kleine Mini-Auto gegen die Brücke an den Rand dran, hat quasi einen Unfall, und dann kann man das Auto anklicken, sieht eine Nahaufnahme von diesem Auto, und plötzlich sieht man, das ist im Grunde immer noch ein Spielzeugauto, aber 2 Passagiere schwer verletzt sind aus den Seitentüren rausgeflogen, Blut überströmt, also es bekommt plötzlich so ein Twist, dass das Spielzeugauto offenbar ein richtiger Verkehrsunfall war. Da sind Menschen gestorben scheinbar. Und dann kann man den Kofferraum von dem Spielzeugauto öffnen, findet ein kleines Holzstöckchen, und dann, wenn man das Holzstöckchen nimmt, stellt sie raus, ist es tatsächlich eine Holzplanke, mit der man dann dieses Brückenloch überqueren kann. Mhm. Und anhand dieser Beschreibung merkt man schon, das ist so komische Traumlogik. Ja. Das ergibt eigentlich gar nicht Sinn, aber irgendwie ja doch. Und das finde ich hochfaszinierend.
Ja, wie gesagt, ich war da prinzipiell auch echt angetan von, aber hat halt einfach leider nicht funktioniert bei mir.
Ja, ja.
Aber prinzipiell würde ich da, soweit wie ich es gespielt habe, auch eine Empfehlung für abgeben, ja.
Toll.
Aber zurück zum heutigen Thema. Und zwar hast du mitgebracht das Spiel oder die Spiele Faith The Unholy Trinity aus dem Jahr 2022. Mhm. Vielleicht kurze Content-Notes vorab. Da geht es halt um so Sekten, Ritualgedöns und auch um Kindesopferungen. Naja, muss man, glaube ich, wenn man mit sowas zu rituellem Kram ein Thema hat, ein bisschen schauen. Ansonsten, ja, passt es, glaube ich, soweit. Was sind denn so deine Erfahrungen mit dem Spiel? Wie bist du darauf gestoßen und warum hast du ausgerechnet dieses Spiel vorgeschlagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe dieses Spiel zufällig entdeckt, habe ja vorhin davon erzählt, dass ich gerne bei Steam mal einfach so irgendein Schlagwort eingebe, das mich interessiert, und dann direkt auf Seite 7 der Suchergebnisse gehe, weil die ersten sind dann oft so, ne, die Big Seller und die AAA-Produktionen. Dann so ab Seite 7 gefühlt beginnen dann so ein bisschen die Krabbelkisten-Ecken, wo du auch dann Spiele entdeckst, die entweder schon älter sind, die vielleicht umstritten sind, die vielleicht nicht so viele Leute gekauft haben, und da steckte auch Faith irgendwo in dieser Ecke mit drin, und da war ich sofort angefixt wegen der Bilder, die ich da gesehen habe. Das Spiel präsentiert sie nämlich mit so einer, also ganz reduzierten Grafik, würde man aus moderner Perspektive sagen, man könnte aber auch sagen, es erinnert so an, ich weiß nicht, an die allerersten Computer-Heimkonsolengeräte, also wirklich so End-80er
ja.
Feeling kommt hier auf. Ich bin leider ein bisschen zu jung, um mit aller profunden Kenntnis sagen zu können, das ist eine C64-Grafik oder so. Also da, so tief bin ich nicht drin in dieser Technikwelt, aber es fühlt sich an wie ein sehr, sehr altes Spiel, beziehungsweise es sieht auch so aus, und das hat mich schon mal gereizt. Das ist mir ins Auge gesprungen, und ich glaube, das ist auch einer dieser Selling Points, an denen man hängen bleibt.
Mhm. Ja, ich bin da auch nicht lange genug auf dieser Welt, um das behaupten zu können, aber würde dir prinzipiell erstmal zustimmen. Meine Befürchtung vorab war, also ich habe das gesehen und dachte mir so, okay, das sieht super spannend aus, wie du gesagt hast, so die Bilder, die es gibt. Also ja, irgendwie ist es ein Pixelspiel, aber da kann man mal wieder sehen, wie viel man aus so ein paar Pixeln rausholen kann, wenn man sich davon mal einen Trailer anguckt. Ich hatte die Sorge, dass es einfach unfassbar schwer ist, weil das sind so Spiele ja leider häufig, dass irgendwie dann die Save-Punkte scheiße sind, wenn sie überhaupt existieren und ich Ewigkeiten brauche, um da durchzukommen. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, aber habe mich trotzdem drauf eingelassen und bereue es nicht. So viel kann ich schon mal sagen.
Ja, es ist ganz faszinierend. Ich weiß nicht, ob du dich mal auseinandergesetzt hast mit dem Entwickler des Spiels, ja. Der sich Erdorf nennt. Total interessant. Das ist so ein Typ, ich weiß nicht genau, wie alt der ist. Ich habe da so das Gefühl, der könnte irgendwo zwischen uns beiden sein. Also ich sag mal so N20, Anfang 30, so wirkt der auf mich. Irgendwie so in dieser Ecke. Der heißt eigentlich Mason Smith. Och, das ist alles ein schwieriger Nachname. Mason Smith. Und er hat studiert, und zwar ein Fach namens Visualization. Also, ne, hat viel wahrscheinlich mit so Grafikbearbeitung und sowas zu tun, ne? Genau, und ist, sagt von ihm selbst, seit 2014 wirklich offiziell Entwickler in der Spielebranche unterwegs, hat aber auch davor schon kleinere Spiele gemacht. Und jetzt kommt ein Knaller. Und damit können wir schon so ein bisschen umreißen, worum es in diesem Faith, the Unholy Trinity geht. Das ist ein Bundle von 3 Spielen, die in den letzten Jahren erschienen sind, die alle zum selben Kosmos gehören. Und die drehen sich, wie man sie in dem Namen ja schon erkennen kann, so ein bisschen, ne, so um Okkultes, um Satanismus, um Exorzismus, um diesen Kram. Und ich bin vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe, offenbar war dieser Mason Smith, ab
der
sofort
nenne
ich ihn so. So, Erdorf, Mason, beides richtig. Der war mal Missionar.
Ach ja.
Er war in Argentinien Missionar, ist selber gläubiger Christ und hat dieses Spiel gemacht. Und da bin ich ein bisschen vom Stuhl gefallen.
Das ist ja interessant. Das habe ich tatsächlich nicht so weit recherchiert, aber das ist echt super interessant. Das gibt nochmal so ein bisschen einen anderen Blick auch drauf, weil ich hätte schwören können, dass das Spiel von jemandem kommt, der nicht so viel von der Kirche hält.
Ja, und er hat nämlich selber auch gesagt, weil wir kommen dann noch drauf, warum du auf diesen Schluss kommst, und er hat aber selber gesagt, auch wenn das unter Christen offenbar, ich bin da nicht fachnah, aber wenn unter Christen offenbar umstritten, aber er hat gesagt, wenn es Gott gibt, muss man davon ausgehen, dass es auch den Teufel gibt. Und das ist quasi so dieser Grundsatz, auf dem dieses Spiel fußt.
Ja, warum ich jetzt auch nicht damit gerechnet habe, also er hat ja auch noch andere Spiele gemacht, auch viel so Pixelspiele, die man auch einfach free im Browser spielen kann. Aber der hat jetzt ja auch zuletzt diese Excuse Me, Sir-Demo gemacht.
Ja.
Sagt ihr das was?
Ja.
Okay, das ist für die alle, die es nicht kennen, es gibt eine, die heißt Molly Moon. Das ist halt eine junge Frau, die in der Erwachsenen-Erotik-Branche tätig ist. Und die hat so ziemlich coole kleine Horrorvideos gemacht, kann man sich mal anschauen, ist ziemlich cool. Und die hat dann halt auch ein Spiel mit diesem Erdorf zusammen entwickelt. Und in der katholischen Kirche tut man sich ja auch mit so Erotik, Prostitutions, Pornogramm, ist ja auch manchmal ein bisschen schwer. Deswegen hätte ich auch irgendwie deswegen gedacht, dass alleine wegen ihrem Hintergrund in der Pornobranche, dass er da eigentlich nicht so der Ansprechpartner für so ein Spiel wäre, aber es ist ja cool, dass er da offensichtlich dann trotzdem, ich sag mal, einfach offen für ist und ganz christlich die Leute nicht verurteilt.
Ja, das schade übrigens dazu, wer das jetzt voller Begeisterung raussucht, es stellt sich heraus mittlerweile, dass diese Kooperation wieder beendet ist, ohne dass das Spiel erschienen ist, weil Molly Moon laut Erdorf hat sich aus der Zusammenarbeit wieder zurückgezogen.
Ah, schade. Richtig schade, aber ihre Videos sind trotzdem ganz cool, kann man da mal reinschauen. Die hat dann einen Account für. Nochmal so ein bisschen zu dem Spiel, du hast schon gesagt, ist praktisch so in 3 Kapitel aufgeteilt. Also dieses Unholy Trinity, das erste kam 2017, das zweite 2019 und das letzte jetzt 2022. Und das kann man jetzt in so einer ganzen Collection kaufen. Entsprechend sind die Spiele aber unabhängig voneinander spielbar. Also es sind praktisch 3 in 1. Das gibt es prinzipiell für Windows und für die Switch soll es wohl in Arbeit sein. Da müssen wir mal schauen, was da noch passiert. Könnt ihr einfach ganz normal, üblich bei Steam, Good Old Games, itch.io und so weiter spielen. Und es soll auch noch ein 4. Teil in Arbeit sein.
Mhm. Budget dafür sollte er eigentlich haben, weil alleine Faith 1 von 2017 war ein riesiger Erfolg, begann auf itch.io auf dieser Seite, ne, wo für alle, die es da nicht kennen, ein bisschen kruder unterwegs, da gibt es eine ganze Reihe von nicht kuratierten Spielen zu entdecken und da beginnen auch oft Spiele ihre Erfolgsgeschichte, die dort irgendwie super große Downloadzahlen erreichen, oft auch mit so einer Open Price Policy, dass es dann heißt, okay, eigentlich ist es gratis, aber wenn ihr wollt, könnt ihr einen freiwilligen Betrag für das Spiel geben und dass dann Spiele dann rüber wandern zu Steam, wenn die Entwickler und Entwicklerinnen sehen, oh, das ist ja richtig erfolgreich. Da gibt es jetzt auch ein Spiel, das erscheint jetzt im April und zwar auch begann es als itch.io Superhit, dieses, oh Gott, wie heißt es, Buckshot Roulette, glaube ich. Dieses, kennst du das?
Nee.
Das ist abgefahren, das erinnert in der Aufmachung so ein bisschen an, ach Gott, Inscription, an Inscription. Mhm, das kennen sicherlich einige mehr da draußen.
Auch hier und schon besprochen.
Ach, wunderbar, na dann ist es ja vorausgesetzt. Und dreht sie im Grunde darum, mit einer komischen Gestalt russisch Roulette zu spielen, nur statt Pistole hat man eine Schrotflinte. Und das war auf itch.io ein Riesenhit und kommt jetzt auf Steam und ist ein so ein Beispiel, was das zeigt, was ich gerade beschrieben habe. Und zu diesen Spielen, die auf itch.io begonnen haben und dann eben auf Steam gewandert sind, gehört eben auch Faith. Und das gehörte, habe ich nachgelesen, auf itch.io im Jahr 2017 zu den einen der meistgespielten Spiele überhaupt und krass, meist hinuntergeladen und ist jetzt auch auf Steam ein riesen kommerzieller Erfolg gewesen. Also alleine diese Unholy Trinity Geschichte, die wir da gekauft haben, also dass die Spiele-Sammlung quasi alle drei Kapitel zusammen, kommt aktuell auf über 5000 Steam-Reviews und das lässt schon vermuten, dass das viele 10.000 Menschen gekauft haben, weil da immer nur so ein Bruchteil auch wirklich dann Reviews abgibt, aber das scheint super erfolgreich zu sein.
Ja, gönne ich ihm auch. Also ist auf jeden Fall, bin ich auch gespannt, was da noch kommt, weil ich das Gefühl habe, da kann man auch noch mehr aus dem Universum rausholen, dadurch, dass es ja auch nicht zwingend dann immer ein 20-Stunden-Spiel sein muss, sondern ja auch mal eine halbe Stunde-Episode sein kann. Ja. Vielleicht noch vorab, das gibt's, ist so ein Spiel, das gibt's mal wieder nur auf Englisch, da gibt's keine deutschen Untertitel für. Ich finde es aber eigentlich ganz gut verständlich, beziehungsweise im Grunde genommen, wenn man tief in die Story reingeht, versteht man es eh nicht, da braucht man eh einen Wiki und einen schlauen Menschen auf YouTube zu. Genau, also ich finde, das geht trotzdem eigentlich ganz gut.
Und wichtig, das Menü ist auf Latein.
Genau, das.
Also das große Latinum sollte mitgebracht werden, aber ganz nett, wenn man dann auf die Options, auf die einzelnen Schaltflächen des Menüs geht, wird es wieder auf Englisch übersetzt. Aber das ist ganz nett, es gehört zum Flair des Spiels. Wie gesagt, Exorzismus, Katholizismus spielt eine Rolle. Ganz nett. Mhm,
genau, ja, das ist einfach cooler, klein, also allein so diese Aufmachung setzt da schon ganz gut den Ton für das, was einen irgendwie erwartet. Ist einfach eine coole kleine Idee, die sowas noch ein bisschen besonderer macht, finde ich. Mhm. Aber zu Chapter 1, also das, was dann 2017 reinkam. Hier wird wie immer gespoilert. Ich denke, dass es bei dem Spiel nicht so schlimm ist. Es gibt auch immer verschiedene Enden für für jede einzelne Rubrik und finde halt hier auch mal wieder, dass der Weg da eigentlich zielführender ist als das eigentliche Ziel. Magst du mal grob sagen, was so die Ausgangslage ist? Wer sind wir? Ja, was machen wir?
Im Grunde ist es ganz einfach. Wir sind Priester, der in einem dunklen Wald zu einem Haus aufbrechen möchte, in dem offenbar mal ganz schlimme Dinge passiert sind. Und dort muss man zum einen rekonstruieren, was denn in diesem Haus wirklich passiert ist und zum anderen überhaupt den Weg dorthin finden. Mhm. Und das ist ein großer Teil des ersten Kapitels, also der Onboarding-Prozess quasi, der uns mit diesem Priester bekannt macht. Und das war etwas, wo mich mal sehr interessieren würde, dein allererster Eindruck, weil ich glaube, es macht Sinn, damit mal zu beginnen, weil das Spiel ja, ne, ist ja ein grafisches Spiel. Wie war das denn mit dieser ganzen Präsentation für dich? Wir haben ja schon gesagt, das ist ja das gewesen, wo wir beide hängen geblieben sind, im Steam Store sozusagen. Die Screenshots, die Präsentation, die Aufmachung, wirkt alles so ein bisschen alt, retro, möchte man fast sagen. Wie hat denn dir das gefallen? Was macht denn das mit dir?
Also ich habe ja schon gesagt, ich hatte die Befürchtung, dass es einfach viel zu schwierig für mich ist. Und man kommt da mit dem Auto an und steigt aus. Und ich bin halt instant überfahren worden und war halt nach vielleicht 3 Sekunden das erste Mal tot. Und ich saß hier und dachte so, nee, okay, ich muss Dom schreiben, wir können das doch nicht machen. Das geht einfach nicht.
Ja, sehr gut. Diese Nachricht habe ich aber nie erreicht. Das heißt, du musst dich wieder zusammengerissen haben.
Genau, also nochmal ins Auto rein, nochmal Neustart und dann nicht auf die andere Fahrbahn gegangen und einfach ein bisschen geguckt, bevor ich über die Straße gegangen bin. Aber es war mir auf jeden Fall, das war schon so ein Start, wo ich mir dachte, okay, Theresa, du musst ein bisschen aufpassen, wo du hier hinläufst. Und ja, ich habe es gibt irgendwie eine Karte, die aber ehrlich gesagt nicht sonderlich hilfreich ist, weil man selbst den eigenen Standort nicht drauf verzeichnet hat. Und ich habe direkt gedacht, dass das ein Spiel ist, was ich glaube, ich niemandem empfehlen würde, der noch keine Videospielerfahrung hat, weil man bekommt kein Tutorial, man bekommt nicht erklärt, was man machen muss. Man hat halt, kann nur das Kreuz im Grunde genommen zücken, um ja, irgendwelche Wesen zu exorzieren. Und dann steht da zum Beispiel mal ein Brunnen rum im Wald. Und ich sag mal, erfahrene SpielerInnen, die können halt in so einer Umgebung vielleicht oder bemerken das eher so, okay, mit diesem Brunnen, da ist irgendwas. Da halte ich jetzt mal das Kreuz drauf und schau, was passiert. Aber es wird einem echt wenig erklärt. Und ich denke, man muss sich da so ein bisschen auf seine spielerische Intuition verlassen und glaube, dass die notwendig ist für dieses Spiel.
Und das, finde ich, ist jetzt hochinteressant, was du da sagst, weil für mich, ich leite das mal kurz her, warum ich das so interessant finde, für mich erinnert das Spiel oder will das Spiel so eine Reminiszenz sein an Arcade-Spiele. Das beginnt schon, also nicht nur diese Grafik, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt vielleicht, du stehst Anfang der 90er in so einer Spielhalle oder vielleicht Ende der 80er und spielst hier ein Spiel, das zum Beispiel auch aussieht wie dieses furchtbare E.T.-Spiel, das man ja kennt, ne, mit den Screenshots, auch das ist so ein ähnlicher Grafikstil, alles sehr abstrakt, alles sehr reduziert, mit einigen Ausnahmen, zu denen kommen wir noch, die sind sehr effektvoll, aber erstmal, die Spielpräsentation ist sehr reduziert, ne? Wie gesagt, es gibt keine richtige Spielerführung, das ist so ein bisschen, was mich daran erinnert hat, und zum anderen auch, ganz auffällig, links und rechts von der Spielwelt quasi, gibt es so Illustrationen, die so cool wirken wie, genau, die wirken so, das sind wirklich wirken wie handgezeichnete Illustrationen, richtig schöne Bilder, die wirken so ein bisschen wie, als würde man vor so einem Arcade-Automaten stehen, und ne, man kennt's ja, wenn man es mal gesehen hat, die sind ja oft verziert und richtig hübsch gemacht, und als würde links und rechts das eben Teil des Automaten sein, und in der Mitte ist der eigentliche 4:3 Bildschirm, auf dem man spielt. Und all das hat mich schon mal daran erinnert, okay, das fühlt sich an wie in der Frühzeit der Videospiele, man steht in so einer Spielhalle und spielt diese Spiele. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich das so interessant finde, was du sagst mit deiner, also im Grunde ja kleinen Warnung. Im Grunde ist das ja so ein Spiel, wie man es früher auch gespielt hat, mit genau derselben Erfahrung. Also man hat wenig Vorgaben, man hat keine Bedienungsanleitung, man hat keine wirklichen Hinweise und muss sich alles so ein bisschen erschließen. Und das ist ja damals ganz vielen Leuten gelungen, irgendwie reinzufinden mit diesen wenigen Infos. Mhm. Aber ich verstehe auch, wenn man dann aus heutiger Sicht mit den modernen Komfortfunktionen, die man bei Spielen kennengelernt hat, sagt, oh, das ist eigentlich eine Spielerfahrung, die, ich sag mal, spielerfeindlich ist, weil die so wenig Infos gibt. Aber eigentlich, wenn man überlegt, so begann ja tatsächlich alles. Also so waren die Spiele ja in den Spielhallen, dass man viel einfach ausprobieren und mal testen musste. Und auch wenn man manchmal das Gefühl hatte, hier geht's gar nicht weiter, irgendwie fand man einen Weg. Und dadurch war ich jetzt so überrascht, das zu hören, weil es ergibt total Sinn, was du sagst. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist aber auch so ein Spiel, wo du einfach so ermuntert wirst, wenn man es positiv formulieren will, ein bisschen auszuprobieren. Also auch diese Karte zum Beispiel, du hast vollkommen recht, die Minikarte zeigt einem nicht an, wo man aktuell steht, aber sie zeigt einem Relationen an. Ja. Man sieht drei Objekte, oder vier sogar, einen Brunnen, unten links so eine Art wie ein Riesenast, keine Ahnung, was da sein soll, oben rechts ein Haus und ganz oben in der Bildschirmmitte nochmal ein rotes Haus. Und dann kann man sich schon erschließen, okay, wahrscheinlich muss ich zum roten Haus. Und wenn ich irgendwo an einem Brunnen vorbeikomme, sehe ich in Relation, alles klar, das rote Haus ist geradeaus, das andere Haus ist irgendwie oben rechts, also vielleicht zwei Bildschirme hoch und ein Bildschirm nach rechts. Und so kann man sich es erschließen. Also auf eine Weise ist es zugänglich, weil das so intuitiv ist, auf der anderen Seite aber auch super spielerfeindlich, weil man eben null Heranführung bekommt. Und das finde ich hochinteressant.
Genau, also ich glaube, wenn man, ich sag mal, eine gute Frustrationstoleranz hat, sollte es trotzdem kein Problem sein. Aber ich weiß noch, als ich mit Luisa hier im Rahmen des Podcasts über das erste Clock Tower-Spiel geredet habe, und da ging es auch ja so darum, was erwartet einem da in einem Remake, was ja kommen soll. Bei so Pixelspielen, die sind ja auf eine Art zeitlos. Und da sind wir auch so zu dem Schluss gekommen, man würde, glaube ich, wenn es jetzt heute rauskommt, nicht einfach ins Spiel geschmissen werden, sondern irgendwas an die Hand bekommen. Und wie du sagst, das ist da wirklich sehr oldschool, sag ich mal. Man wird reingeworfen und muss halt zusehen, wie man zurechtkommt. Und es kann frustig sein. Wenn einem sowas aber Spaß macht, naja, dann hat man hier wahrscheinlich sehr, sehr viel Spaß. Ich bin da nämlich immer auf so einer, also Zwischenebene, wenn ich für irgendwas zu lange brauche, werde ich doch auch ein bisschen nervös. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich halt ja einfach in einer anderen Zeit nochmal groß geworden bin und da so diese Spielsozialisierung eine andere ist, weiß ich nicht, kann sein. Ich glaube eher so die Frustrationstoleranz ist es wahrscheinlich, die man da haben muss, obwohl ich tatsächlich erstaunlich gut durch dieses erste Chapter durchgekommen bin. Wie gesagt, nachdem ich da schon direkt am Anfang überfahren wurde, habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet, was mir da noch so begegnet. Aber danach ging es echt relativ easy, bin ich da durchgekommen. Also man kommt dann, wenn man so den Dreh raus hat und so ein bisschen weiß, wie das Spiel funktioniert, sag ich mal, dann kommt man da ganz gut durch.
Ich muss sagen, ich habe da relativ lang gebraucht, weil ich habe immer was Falsches gemacht. Und zwar, wenn man da durch diesen Wald durchläuft, wird man konfrontiert mit einem der großen Gegnergestalten, sage ich mal, so eine Art Monster. Und da kommen wir direkt zu einem spannenden Punkt, finde ich, nochmal bei der Präsentation. Wir haben ja schon gesagt, super reduziert, man guckt quasi von oben in die Spielwelt rein, alles sehr detailarm. Und dann sieht man irgendwann so eine Kreatur in Weiß komplett, die wie offenbar auf Beinen laufen, wie fast so eine Riesenspinne, sich plötzlich Richtung uns bewegt und auch, ich sag mal, bedrohlich wirkt.
Ja.
Und dann gibt es diesen Moment, wenn diese Figur uns erreicht, dass das Bild umschaltet in eine Art Zwischensequenz. Und jetzt sehen wir tatsächlich immer noch in diesem Pixelstil, aber dieses Mal produziert mit diesem Rotoskopie-Technik. Das heißt, man hat Realfilmsequenzen von Menschen, die dann genutzt werden, um Animationen zu kreieren. Und dadurch wirkt das total flüssig und detailliert und authentisch und echt. Und in dieser Grafikpräsentation sehen wir dann, wie dieses Wesen, eine Art Menschengestalt offenbar, uns tötet. Und dieser Effekt, das ist erstmal was gewesen, wo ich vom Stuhl gefallen bin, sah total toll aus und hat mich auch schockiert, weil man damit nicht rechnet mit dieser Präsentation. Aber vor allem dieses Versteckspiel vor dieser Kreatur war für mich echt schwer, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn ich das Kreuz hebe im richtigen Moment, verschwindet die Kreatur wieder. Aber ich zumindest habe dann feststellen müssen, nö, das klappt so gar nicht, man muss fliehen. Aber weil die Kreatur schneller ist als man selbst, muss man geschickt, sage ich mal, über die Bildschirmgrenzen laufen und immer den Bildschirm wechseln, wenn diese Kreatur ankommt. Und das hat bei mir länger gedauert, als ich zugeben mag.
Ich überlege gerade, ich glaube, bei mir hat das mit dem Kreuz funktioniert.
Ah ja, guck mal. Mhm.
Aber jetzt, wo du sagst, zweifle ich auch ein bisschen dran. Aber ich meine schon, ja. Ich weiß es nicht genau.
Es gibt eine Szene, in der funktioniert. Da ist man in so einem Haus und holt den Schlüssel zu dem großen roten Gebäude. Da kommt das Vieh dann rein und dann kann man das Kreuz heben, dann rennt das weg. Aber sonst im Wald, da habe ich gehoben, wie ich wollte, ist nichts passiert.
Ja, aber das ist ja auch wieder so eine Frage, die man sich ja manchmal auch in Spielen stellen muss. Wann lohnt es sich zu kämpfen und wann ist es nicht schlauer, einfach mal zu rennen?
Wenn man denn rennen könnte, es ist ja langsamer als dieses Spinnenvieh.
Ja gut, das stimmt, aber ja, muss man so ein bisschen taktisch vorgehen. Also
ich sehe schon Kritik bekommen jetzt hier gerade nochmal für meinen Spielstil. Okay.
Nee, aber es ist ja eher so wirklich, wenn man bemerkt, okay, das eine funktioniert nicht, was mache ich jetzt? Welcher Bildschirmrand ist am nächsten? Kommt es dann mit in den neuen Bildschirm rein? Tut es dann ja nicht. Also es gab später in dem Spiel noch, oder halt wirklich in Chapter 3 auch so eine Ecke, wo ich irgendwann dachte, nee, hier wird einfach gerannt und ausgewichen, hier wird nicht mehr das Kreuz gezückt, hier müssen wir irgendwie anders durchkommen, weil das haut vorne und hinten einfach nicht hin. Da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen adaptieren. Also ich entnehme dir, dass du so die Atmosphäre im Wald auch, also hat dir das zugesagt? Fandest du das gruselig, weil du jetzt ja auch meintest, du bist relativ schreckhaft oder?
Also ich muss sagen, es ist eigentlich gar kein Gruselspiel im Sinne von, man sitzt davor und hat Angst und guckt sich ständig zur Tür um und kontrolliert nochmal, hat man 4- und 8-mal sicher abgeschlossen. Es ist so ein Spiel, das faszinierend auf mich vor allem war, weil zum einen da so Dinge passieren, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe, wegen dieser abstrakten Präsentation, dann diese Momente zu erleben, in denen diese Zwischensequenz dann irgendwelche Kreaturen in einem nicht gedachten Detailgrad zeigen, das fand ich immer sehr schockierend. Und dann auch diese Faszination darüber verstehen zu wollen, also was geht hier eigentlich ab? Also das ist ja, klingt ja erstmal so straightforward, okay, Priester steigt aus und geht in ein rotes Haus und da scheint irgendwie mal was Schlimmes passiert zu sein, aber wirklich zu verstehen, was hier abgeht, das war nicht einfach und du hast es ja vorhin auch schon angerissen, mit der Hilfe von YouTube-Fachleuten dann wirklich erst möglich, aber das war das, was mich auch fasziniert hat. Also ich saß nicht ängstlich davor und das ist kein Horrorspiel für mich jetzt in dem Sinne, aber es ist ein faszinierendes Spiel, in dem vieles also gar nicht so leicht durchdrungen werden kann.
Ja, genau, man muss da echt auch zusehen, dass man seine Notizen gut beisammen hält. Also und wirklich, ich bin auch zum Teil in jeden Frame rein und alle, weiß ich nicht, jeden Meter einmal das Kreuz gezückt und geschaut, ob man hier irgendwas exorzieren kann oder nicht. Ui. Ob irgendwo noch eine Notiz rauskommt, die ich einsammeln muss. Da muss man schon ein bisschen schauen und die halt auch dann zu verstehen, ist nochmal eine andere Sache und in den Kontext zu bringen. Also ich war dann doch erstaunt, als ich in der Recherche ein komplettes Wiki zu dem Spiel gefunden habe und die Dinge, die ich dort gelesen habe, wo ich dachte, ja Wahnsinn, weiß ich nicht, wann das vorkam, aber wird schon richtig sein.
Ja, das ist auch übrigens was, wo ich, also ich sage erstmal, was ich weiß und dann, wie ich darüber nachdenke. Also der Entwickler, der Mason, hat auch in irgendeinem Twitter-Thread mal geschrieben, dass er absichtlich bei seinem Storytelling Red Herrings verteilen wollte, also wirklich falsche Spuren gelegt hat, auch in den vielen Textdokumenten, die man finden kann, wo Dinge drinstehen, die manchmal einfach nicht stimmen, weil der Autor des Textes gelogen hat oder sich die Realität so ein bisschen zurechtbiegt oder wo er als Entwickler gesagt hat, ich erzähle jetzt einfach irgendwas, was gar nicht relevant ist für die Geschichte, die einfach irgendwie einfach reingeworfen wurde als kleiner Erzählbrocken, aber nichts zu der Geschichte beiträgt. Das wollte er, um so ein Mysterium zu schaffen, ne? Dass man davor sitzt, wie ich es gerade beschrieben habe, und man eigentlich gar nicht weiß, was abgeht und versucht, sich das zusammenzubasteln. Das hat schon was. Ich muss aber auch sagen, und da würde mich auch interessieren, wie du dazu stehst, diese Art von kryptischem Erzählen, manchmal habe ich das Gefühl, kann es auch so eine Horrorstimmung abträglich sein, wenn man eben davor sitzt und dann einfach wirklich nicht mehr versteht, was hier gerade passiert. Dieser Moment von, okay, es ist interessant, weil ich glaube, ich weiß, worum es hier gehen soll, ich bin aber nicht sicher, ich mache mich mal auf Spurensuche, das ist der gewünschte und tolle Effekt, aber hier saß ich manchmal davor und dachte mir, okay, ich glaube, ich verstehe jetzt einfach gar nichts mehr. Und damit bin ich so emotional dann auch so ein bisschen raus. Wie geht's dir denn damit?
Ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe das manchmal, dass ich denke, dieses Spiel müsste einfacher von der Story sein. Das gibt eigentlich gar nicht so viel her, dass man da so eine hanebüchen riesige Story drumherum baut. Hier hatte ich das jetzt bei vielen Sachen in der nachträglichen Recherche, dass ich mir dachte, ach ja, das ist ja interessant, dass es ja auch eine Connection zu gibt, aber dass es nicht schlimm ist, dass ich sie nicht von alleine erkannt habe. Also in einem späteren Teil ist man zum Beispiel in einer Abtreibungsklinik, die ich schon nicht als solche erkannt habe, sondern einfach für ein Krankenhaus gehalten habe.
Ja, ja.
Und die Person, zu der wir sind ja hier auf dem Weg zu der 17-jährigen Amy Martin, um an deren Exorzismus durchzuführen. Und die hat dort mal gearbeitet. Und das ist so, habe ich jetzt so nicht rausgelesen, aber fand ich im Nachhinein beim Recherchieren dann interessant und war aber jetzt auch nicht, dass man deswegen das Spiel dann ja nicht versteht. Ich glaube, es kommt, bei so ein paar Sachen ist es dann irgendwie schön, wenn man im Nachhinein noch so, ja, es sind ja keine Easter Eggs, aber wenn man irgendwie noch mal so Dinge versteht und die Zusammenhänge. Aber ja, es gab so ein paar Bereiche im Spiel, wo ich auch manchmal vergessen habe, was jetzt eigentlich gerade meine Mission ist. Ich finde in Chapter 1 jetzt noch nicht. Aber in Chapter 3, der ja auch deutlich, deutlich länger ist, da auf jeden Fall, da dachte ich mir zwischendrin so, was mache ich gerade eigentlich? Also wonach suche ich gerade?
Es ist eine ganz feine Linie, auf der solche Spiele dann wandeln. Es gibt auch Momente, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich jetzt zu denen stehe. Eine Szene, ich glaube, oh Gott, das war zu Beginn von Kapitel 2, bin mir nicht mehr ganz sicher, da läuft man auf so eine Art, ja, oder man ist auf so einem Kirchengelände unterwegs, ist auch nicht so ganz leicht zu sagen, weil wie gesagt, auch abstrahierter Stil, und dann läuft man in so eine Art kleine Abtei hinein und da sitzen so Gestalten auf einer Bank. Und wenn man zu den Gestalten geht, bekommt man so einen Konterfei von denen eingeblendet und kann sie dann etwas genauer betrachten. Und das sind so gruselige Gestalten, die gucken auch so ein bisschen verwegen und haben fast was Bedrohliches. Am Ende dieser Abtei ist ein Spiegel, zu dem kann man hingehen. Dann gibt es wieder so eine kleine Animation, in der sieht man unseren Priester, wie er zu seinem Spiegelbild grinsend einen Schlüssel, glaube ich, hebt und sich selbst zeigt. Dann ist die Zwischensequenz vorbei. Mehr passiert in dem Raum jetzt auch erstmal nicht. Und wenn man dann an diesen Gestalten wieder vorbeiläuft, haben sie ihr Gesicht so ein bisschen verdeckt und gucken zu Boden. Und der Gesichtsausdruck hat sich von bedrohlich zu fast schon müde, beschämt geändert. Und das ist genau so eine Szene, wo ich erst davor saß mit offenem Mund und dachte, okay, das ist schon faszinierend. Und der zweite Gedanke, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll.
Ich glaube, im Nachhinein, das bedeutet wahrscheinlich gar nichts, ne?
Ja, stark, sehr vielen Dank. Also, das ist echt so ein Fall, wo, ne, wie gesagt, ich bin da hin und her gerissen. Es ist schon wirkungsvoll, weil ich erzähle jetzt hiervon. Das ist ja eine Szene, die hängen geblieben ist. Aber gleichzeitig denke ich auch so, ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr brauche ich, glaube ich, um da wirklich auch was damit anfangen zu können.
Ja, vor allem eben auch die falschen Fährten, von denen du berichtet hast, die waren für mich zum Teil, glaube ich, auch zu, also die haben für mich, glaube ich, zu gut funktioniert. Also es gibt ein Ende, wo von dem Chapter 1 jetzt, wo das so dargestellt wird, als wären wir eigentlich gar kein richtiger Priester und als hätten wir uns nur als Priester verkleidet, um so zu tun, also um das Vertrauen von anderen Leuten zu erwecken. Das ist halt nicht das Ende, was im Sinne der Lore ist, sag ich mal. Aber es gibt, glaube ich, auch in Chapter 2 oder irgendwann noch mal einen Kommentar, eine Notiz, die auf was Ähnliches abzieht. Und dann hatte ich die ganze Zeit im Kopf, ja, wahrscheinlich sind wir gar kein Priester. Wahrscheinlich sind wir einfach ein Hochstapler. Und das ist halt ja wirklich die komplett falsche Fährte gewesen. Aber ich glaube, dadurch, dass das das erste Ende war, was ich bekommen habe, ist das so in meinem Kopf gebrannt gewesen und war damit ja komplett falsch dran, weil wir sind schon ein richtiger Priester. Und wenn man jetzt so die Lore halt weiter verfolgt, dann ist halt eben klar, dass im Sinne der Lore sind wir wirklich Priester. Und das hat mich, glaube ich, zu lange beschäftigt oder das hatte ich zu lange als Hypothese im Kopf, um der Story vielleicht auch an manchen Ecken gut folgen zu können, weil ich das dann so ein bisschen als, ach ja, das ist ja eh alles nicht abgetan habe.
Aber faszinierende Idee, ne? Auch zu sagen, eine Möglichkeit ist, er ist gar kein Priester und tut nur so, ist schon fast wieder ein bisschen gruselig, muss ich sagen.
Ja, eben. Und das dachte ich mir auch so, ja, ist jetzt schon auch irgendwie gruseliger zu sagen, ja, hier, ich bin Priester, ne? Ich möchte jetzt mal Zeit mit deiner 17-jährigen Tochter verbringen und schau mal, dass es der wieder besser geht, weil den Vibe hatte das dann.
Ja.
Und das ist jetzt ja schon auch nicht hundertprozentig abwegig und ist ja schon auch ein beliebtes Horrormotiv, ja auch bei den Polizisten, die ja eigentlich nie hilfreich sind in solchen Filmen und Spielen, die immer entweder halt einfach inkompetent sind oder mit zu den Tätern gehören in den allermeisten, oder also halt die beiden Möglichkeiten in den allermeisten Fällen, wo dann ja auch so dieses Thema aufgegriffen wird, dass eine Vertrauensperson dann am Ende die ist, der man eigentlich gar nicht trauen kann. Deswegen hätte ich das jetzt gar nicht mal so abwegig gefunden.
Wir haben ja schon gesagt, diese Präsentation, ne, die grafisch, das ist was Besonderes an diesem Spiel. Was hältst du denn von dieser Geschichte, die es denn erzählt? Also diesen ganzen Motiven und so. Mein Eindruck war, wie sage ich das jetzt? Also man erkennt sehr stark die Inspirationsquellen. Also da steckt viel Exorzist drin, der Film von William Friedkin 1973, glaube ich. Amityville Horror, Stuart Rosenberg 1979. Obwohl, das hebe ich mir nochmal auf. Also diese Inspirationsquellen erkennt man total und auch so ganz viele Motive, also Bildmotive, so eine offenbar besessene Person ans Bett angekettet, der wird dann aus dem Heiligen Buch vorgelesen und man ist im Wald und da ist ein Reh und das wird gejagt von einer komischen Kreatur. Ich hatte das Gefühl, so wirklich was Neues fügt dieses Spiel ja eigentlich gar nicht diesem ganzen Kosmos hinzu.
Ja, obwohl ich auch drüber nachgedacht habe, wie viele Spiele gibt es denn tatsächlich, wo man Exorzismen durchführt. Für die, also Filme kenne ich reichlich, Spiele, ich habe mich jetzt nicht nochmal explizit damit beschäftigt, aber fällt mir jetzt zumindest so, ich sag mal, von den größeren Horrorspielen, die so die letzten 20 Jahre rausgekommen sind, fällt mir da jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Ich meine, gibt's bestimmt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, aber vermutlich auch eher im Indie-Bereich. Also ich fand es eher kreativ, dass das halt in die Spielewelt geholt wurde und man sich ja hier eigentlich fast für ein kampffreies Spiel entschieden hat. Es tut mir total leid, wenn das hier die ganze Zeit klopft, irgendwie meine Nachbarn oben drüber hören, schon wieder laut Musik sind am Klopfen. Oder, ich versuche da das rauszufiltern, aber falls nicht, einmal hier die Entschuldigung.
Da kann ich mich direkt anschließen. Offenbar begann hier gerade über mir die Bohrarbeit, obwohl wir an einem Feiertag aufnehmen, aber so deutsch sind wir jetzt mal nicht. Also ich rufe die Polizei nicht. Nee. Wenn du sie rufst, rufe ich auch, aber dann lassen wir es.
Nee, das machen wir jetzt nicht.
Nein, natürlich nicht, aber nur als kleine Entschuldigung, liebe Leute, wir sind uns dessen bewusst.
Genau, ja. Können wir jetzt gerade leider nicht ändern. Vielleicht so ein bisschen mal nochmal auf die Atmosphäre und auch auf die Musik zurückzukehren. Wie hat dir denn das gefallen? Es ist ja wirklich zum Teil auch so Stücke wie Mondscheinsonate abgeändert und so ein bisschen verzerrt. Ich kenne mich da mit den Begrifflichkeiten, ehrlich gesagt, nicht so gut aus. Auf jeden Fall schon auch sehr künstlich elektronisch.
Ja.
Und ja, verzerrt trifft es, glaube ich, auch gut. Fandst du das angenehm, passend, nervig? Was waren da so deine Gedanken zu?
Also ich finde das Sounddesign von dem Spiel total toll. Also Soundtrack ohnehin, aber auch das Sounddesign, weil es auch immer wieder Momente gab, in denen ich gemerkt habe, dieser Mason, der hat sich Gedanken gemacht. Das ist hier nicht einfach zufällig mit irgendwelchen Soundsamples aufs Spiel draufgeworfen und gucken, wo was hängen bleibt, sondern da wird ganz bewusst mit dem Sounddesign gearbeitet. Es fängt schon an, offenbar die Priesterstimme, das liegt das Spiel nahe, dass das der Priester ist, der da manchmal was sagt, der dessen Stimme ist durch den Synthesizer mehrfach gejagt. Und das ist das, was du so beschrieben hast, als ne, es klingt verzerrt, fast wie eine Roboterstimme. Es klingt das Gegenteil von einfühlsam. Es ist wirklich eine komische, seltsame, künstliche Stimme, die da zu uns spricht. Das ist zum Beispiel ein total toller Effekt gewesen, der auch auf die Stimmung einzahlt, finde ich. Ich mag auch die musikalische Untermalung. Du hast schon gesagt, Mondscheinsonate ist ein Motiv, das man im Spiel mal hört. Dann gibt es aber auch so, auch wieder so Synthesizer, so bedrohliches Wummeln und Wummern, wenn eine Bedrohungssituation aufgebaut wird. Dann gibt es aber auch Momente, und das war das, wo ich gemerkt habe, okay, da hat sie halt auch wirklich Gedanken gemacht, in denen absichtlich Stille präsent ist, omnipräsent ist. Wenn man zum Beispiel zum ersten Mal in dieses Haus reinkommt, im ersten Kapitel, die ganze Zeit hört man klassische Musik im Wald, ne? Es ist so ein bisschen, es ist komisch, fast schon geisterhaft, märchenhaft. Und dann guckt man in dieses Haus und es ist still. Und vielleicht fällt einem das auch zu Beginn noch gar nicht auf, aber wenn man dann da so ein bisschen rumläuft und sich das alles anguckt, merkt man irgendwann die Abwesenheit von Geräuschen und als würde dieses Spiel vor Angst erstummen, weil wir jetzt in diesem Haus sind, wo komische Dinge passiert sind und irgendwann beginnt dann die bedrohliche Musik einzusetzen, aber diese Stille erstmal auszuhalten und anzubieten, ich fand's total toll. Also mir gefällt sehr, was dieses Spiel mit der Musik und dem Soundtrack und vor allem auch dem Sounddesign macht. Mhm.
Gehe ich die meiste Zeit mit. Ich muss tatsächlich aber sagen, also gerade das mit der Stille, die haut richtig dolle rein. Aber ich muss sagen, dass mich die Musik manchmal auch genervt hat. Vor allem an Ecken, wo ich mehrfach gestorben bin, dann in größeren Bosskämpfen, habe ich irgendwann halt den Ton ausgemacht, weil es mich einfach echt genervt hat. Und das finde ich dann halt schade. Sie ist dann doch ein Stückchen zu unangenehm, um sie dann halt doch so auf Dauerschleife auf den Ohren zu haben. Und auch die Stimme, die ja wirklich extrem verzerrt ist. Es gibt jetzt nicht viel Dialog in dem Spiel, aber ab und zu dann halt doch. Und gerade da eben auch, wenn man eine Dialogzeile mehrfach hört, weil man halt häufiger gestorben ist. Ach, das war schon echt unangenehm irgendwie auf den Ohren. Aber also im Horror kann das ja auch echt mal, ist ja eigentlich gut, wenn es unangenehm ist. Aber wenn es halt wirklich nervig wird, ist es halt wieder nicht gut. Ich weiß nicht, hattest du das dann auch, dass du dir so das Bedürfnis hattest, den Ton auszumachen?
Also ich weiß, was du meinst, es ist schon unangenehm, aber da habe ich das Gefühl, das ist jetzt dann wieder geschuldet, diesem Stilmittel zu sagen, okay, es ist wie ein Spiel von früher, was ja auch dann wirklich gnadenlos die Musik immer wieder reinballert und sich da ja auch keine neuen Dinge überlebt, sondern einfach einen anlaufen lässt, so lange, bis man es eben schafft. Ob es jetzt toll ist als Effekt, kann man auch drüber streiten. Ich bin da auch eher bei dir, aber ich erkenne halt, ne, woher das kommt, warum das so ist. Und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt einfach Teil des Stilmittels. Ist schon in Ordnung. Okay, ja. Aber als auch wirklich, aber auch trotzdem nichts, wo ich mir jetzt davor sitze und denke, okay, also super geil. Ich bin ja so froh, das jetzt ständig immer wieder zu hören. Aber ich erkenne, woher es kommt und damit konnte ich so ein bisschen anerkennen.
Ja, okay, verstehe ich. Ja. Ich muss aber prinzipiell sagen, weil ich jetzt schon gerade gesagt habe, dass ich manchmal auch mehrfach gestorben bin, dass die Speicherpunkte erstaunlich fair gesetzt waren. Also in der Regel weiß das Spiel, wann eine Ecke kommt, wo man potenziell häufiger sterben kann. Ich glaube, da gab es so ein, zwei Stellen, wo ich mir gewünscht hätte, der Speicherpunkt wäre noch ein bisschen eher gekommen, dass man da nicht dann irgendwie noch mal eine Viertelstunde eher spielen muss, um dann wieder am gleichen Kampf zu hängen. Das muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, eben weil das ja auch eben bei so älteren Spielen häufig so ist, man kommt so irgendwo im Nirgendwo, wenn nicht sogar ganz am Anfang vom Spiel wieder raus. Ja.
da war ich so dankbar, ey, ohne Witz, dass das Spiel dann da sagt, okay, ich weiß schon, modernes Spiel, es war nicht alles besser früher und das können wir auch anders machen und dass es eben nicht sagt, ja, du Arschloch, du spielst halt jetzt komplett von vorne, ist mir doch scheißegal.
Mhm, genau.
Dass du jetzt nochmal alles neu machen musst. Auch direkt erstes Kapitel, schönes Beispiel, man muss einen Schlüssel finden, um das Rote Haus aufzusperren und der Schlüssel ist an einem anderen Ort als das Rote Haus und dann bin ich gestorben zum ersten Mal, nachdem ich den Schlüssel gefunden habe und ich rechnete schon fest damit, ich muss komplett wieder von vorne anfangen. Am Auto, in den Wald rein, Schlüssel finden und so weiter. Stellst dir raus, nö, du hast den Schlüssel, startest direkt wieder an diesem kleinen Haus, von dem es dann zum Roten Haus geht. Fand ich sehr fair und schön.
Ja, das stimmt. Ich finde, um so ein bisschen zu den Settings zu kommen und jetzt mal so in Chapter 2, wo wir im Grunde genommen auch wieder diesen Priester halt spielen. Da sind wir ja auf diesem Friedhof unterwegs. Du hast das schon so ein bisschen angedeutet mit dieser Kapelle da. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ein ziemlich cooles Setting. Und ich habe mich gefragt, warum hängen wir eigentlich ständig in Kanalisationen rum in Horrorspielen, wenn es auch Friedhöfe gibt? Obwohl man sagen muss, wir hängen hier auch in der Kanalisation rum.
Ja. Ja, das ist ganz lustig. Ich spiele nämlich gerade ein ganz anderes Spiel, das neue alte Alone in the Dark. Mhm. Und da geht's auch mal in eine Kanalisation. Und da habe ich mir auch wieder gedacht so, ach, schon wieder Kanalisation. Also zum einen, ich sehe den Vorteil gerade bei Horrorspielen von Kanalisationen, komischer Satz, aber solche Dinge wie sehr beschränkte Sichtlinien, fehlende Orientierung, Dunkelheit, auch überhaupt das Gefühl von Ekel durch das, was man da so durchwartet, dieses Gefühl von man ist unter der Erdoberfläche, das verstehe ich schon alles. Ein Friedhof hingegen, das sind ja oft super weitläufige Areale. Du hast eine gewisse Weitsicht. Du fühlst dich auf eine Weise erstmal, finde ich, sicherer, als wenn du unter der Erde in so einem fast schon beklemmend engen Bereich bist wie in einer Kanalisation. Aber dann, wenn man dann auf einem Friedhof wie hier auch zum Beispiel unterwegs ist und dann sich mal veranschaulicht, worüber man hier eigentlich gerade läuft, also über die Hinterlassenschaften von Tausenden von Toten bei großen Friedhöfen, dann kickt das anders. Ja. Aber ich finde, ich verstehe schon, ne, im ersten Moment, warum eine Kanalisation so beliebt ist.
Ich verstehe es im ersten Moment auch, aber mittlerweile ist es ja, haben wir auch häufiger drüber gesprochen, glaube ich, so das häufigste Element in Spielen. Ich finde, es ist hier tatsächlich okay, dadurch, dass der Artstyle ein ganz anderer ist. Aber wie gesagt, hier so das auf dem Friedhof hat mir prinzipiell schon ziemlich gut gefallen von der Atmosphäre, obwohl es da auch so einige Ecken gab, die ich echt schwer fand. Also wenn man dann von mehreren Geistern, so eine Art Geister angegriffen wird, dann kommen die auch mal aus verschiedenen Richtungen und haben eigentlich ein festes Pattern, in dem sie fliegen. Mhm. Und in dem Zeitraum muss man dann halt das Kreuz rausholen und die exorzieren. Und das Pattern muss man ja aber auch erstmal herausfinden. Und da gab's echt auch schon viel so Trial-and-Error-Kram, sag ich mal, wo man einfach so 10-mal rein ist, oder ich zumindest an manchen Ecken 10-mal rein versucht habe, okay, vielleicht, wenn ich jetzt nach oben laufe und dann so, ach scheiße, jetzt kommt das Teil wieder oben raus, beim nächsten Mal laufe ich nach unten und dann haut das hin, bla bla bla. Ich weiß nicht so, wie geht's dir mit so Trial-and-Error-Sachen?
Ich habe mich vor allem gefragt, okay, also warum spiele ich das jetzt eigentlich? Also im Sinne von, also ich weiß, wir sind zum Podcast verabredet und damit gibt es schon so eine Motivation von außen, möglichst weit oder wenn nicht alles durchzuspielen. Was ich mich gefragt habe an genau solchen Stellen, okay, würde ich es jetzt privat an dieser Stelle noch weiterspielen? Ja. Und ich muss gestehen, und da würde es mich mal auch interessieren, wie du dazu stehst, es gab oft Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, ich möchte nicht mehr. Also diese Trial-and-Error-Phasen waren diese Momente, dann auch die Momente, in denen man versteht, dass sich dieser Effekt abnutzt, den ich am Anfang so toll fand, dieser Wechsel in die Zwischensequenzen, die diese enormen Detailgrade haben, die super flüssig animiert sind, die Figuren aus einer Ego-Perspektive zeigen, unmittelbar vor einem, die Bedrohung richtig greifbar machen. Dieser Sprung von der abstrahierten Grafik in diese Zwischensequenzen fand ich so wirkungsvoll. Mhm,
ja.
Aber irgendwann, ich traue es mir fast gar nicht zu sagen, weil da ja so viel Arbeit reingeflossen ist, es nutzt sich halt ab. Irgendwann verliert es diesen Schrecken und diesen Wow-Effekt und dann bleibt so ein Spiel zurück, was also echt ungewöhnlich präsentiert ist, aber ich finde echt nicht gemacht ist, wenn man so drüber nachdenkt, an einem Stück in 3 Kapiteln gespielt zu werden. Wenn man dann nochmal zurückguckt, wie das Spiel ja eigentlich entstanden ist, mit so Jahren Abstand zwischen den einzelnen Kapiteln, ich glaube, das ist die ideale Darreichungsform, aber so am Stück, es war irgendwann, wurde es fast schon, ich möchte fast sagen, trocken.
Ja.
Wie ging's dir denn damit?
Also mir ging's genauso. Man kann jetzt hier vielleicht an dem Punkt mal sagen, ich glaube, für Chapter 1 habe ich eine Stunde gebraucht, für Chapter 2 glaube ich auch nochmal und für Chapter 2 glaube ich anderthalb. Und Chapter 3 ist dann halt praktisch 4-5 Stunden lang. Also Chapter 1 und 2 haben für mich so ein Drittel vom Spiel ausgemacht. Und ich fand vor allem dann Chapter 3, wo man super viele coole Locations hatte. Man war in so einem Hochhaus unterwegs, man war eben in dieser Klinik unterwegs. Das spielt dann auch so kurz vor Halloween. Da war schon coole Elemente bei, aber ich habe dann auch bemerkt, so irgendwie wäre hier, glaube ich, ein Cut noch mal gut gewesen. Mhm. Also ich glaube, wie du sagst, das ist ein Spiel, das funktioniert gut, wenn man das wie die ersten beiden Chapter in einer Stunde, anderthalb dann mal so spielt. Aber es ist nichts, was man 10 Stunden am Tag irgendwie oder am Stück spielen kann. Also hatte da schon auch so meine Ermüdungserscheinung nach hinten raus und war auch dann ganz froh, als es vorbei war, weil es dann doch ein bisschen viel war, obwohl ich dieses Mal echt auch rechtzeitig angefangen habe mit Spielen und eigentlich überhaupt gar keinen Zeitdruck hatte, hatte ich am Ende trotzdem dieses Gefühl von, ja, das muss jetzt auch mal fertig werden, ne?
Ich wollte auch gerade fragen, warum hast du es, also dann eigentlich, oder wenn es jetzt nicht diesen Podcast-Termin gegeben hätte, wäre das so ein Spiel gewesen, was du auch abgebrochen hättest oder hättest du es wirklich dann durchgezogen?
Ich glaube, ich hätte es durchgezogen, weil ich gewusst hätte ja trotzdem, dass es halt nicht unendlich lange geht. Ich schaue vorher schon immer, in welchem Rahmen funktioniert das und wenn ich für ein Spiel bezahlt habe, breche ich es sehr selten nur ab tatsächlich. Jetzt bei Bedroom Coma war es halt eben, ist eines der wenigen Fälle gewesen und es lag halt einfach daran, dass es, finde ich, halt eben unspielbar ist auf der Konsole. Aber ich denke schon, ich hätte das gespielt. So ein anderes Spiel, was ich nicht gebacken bekommen hat, war Darkwood. Das habe ich auch abgebrochen, obwohl ich für bezahlt habe. Aber da war ich einfach zu blöde für. Aber da hatte ich das Gefühl, da bin ich einfach grundlegend zu blöde für gewesen. Hier war mir klar, okay, mit ein bisschen Durchhaltevermögen ist es überhaupt gar kein Problem, hier durchzukommen. Es ist halt eine Frage des Durchhaltevermögens. Und bei Darkwood dachte ich mir, da reicht einfach das, was in meinem Gehirn ist, nicht aus, um zu verstehen, was dieses Spiel von mir möchte.
Darkwood ist einfach, also auch nochmal ganz andere Qualität. Das ist so ein Survival-Spiel mit Tag-Nacht-Zyklus, glaube ich, ne, wo du auch Sachen craften musst, wo du in so einer Bude auch verbarrikadiert bist, wo du die Welt erkunden musst. Wahnsinnig intensives Spiel, aber schwer, aber anders schwer.
Ja, genau. Und dieses Anders war ein bisschen zu anders, weil ich halt eben gar nicht wusste, was ich machen soll. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie, vielleicht gucke ich mir das in einem Jahr oder so nochmal an, rennt einem ja nicht weg. Aber ich glaube, wenn ich hier jetzt schon so weit gekommen wäre, hätte ich es trotzdem durchgezogen. Aber ja, sind wir uns, glaube ich, offensichtlich sehr einig, was das angeht.
Was mich ja sehr gefreut hat übrigens, das hätte ich, da muss ich mal fragen, wie du es eigentlich entdeckt hast. Du hast mich darauf hingewiesen, ich soll unbedingt in die Spieldateien gucken von dem Ding, was es da auf deinem PC anliegt in einem Ordner. Und bevor wir jetzt sagen, was da drin war, wie bist du denn darauf gekommen? Also es kann ja wohl nicht sein, guckst du bei jedem Spiel in die Dateien?
Nee, aber vielleicht sollte ich damit anfangen, habe ich mir danach gedacht. Nee, ich habe halt einfach recherchiert und also wie gesagt, ich war sehr erstaunt darüber, wie viel es auf YouTube gibt, wirklich Leute, die sich nur um diese drei Spiele da wirklich die Lore zusammenfassen. Hab da mir da halt einfach so ein paar Videos mal reingezogen und bin dann da halt auch drüber gestolpert. Und das hat sich schon, ist schon sehr lustig gewesen, oder nicht?
Ich war völlig angetan. Ja. Also was wir da finden, ist ein ausführlicher Blick hinter die Kulissen dieser drei Spiele. Und zwar hat der Entwickler in mehreren Ordnern zum Beispiel Produktionstagebücher hinterlegt. Er hat seine Notizzettel gescannt von der Produktion, die Game Design Dokumente veröffentlicht. Aber auch so Dinge wie Memes, die er selber gemacht hat, die sich um das Spiel und irgendwelche Insider drehen. Er hat super spannend die Videos hochgeladen. Einige davon, die er als Grundlage für die Zwischensequenzen, für die Rotoskopie benutzt hat, wo er sich selbst einfach filmt. Wie er gruselig einen Gang lang geht, wie er mit einem Bademantel auf einem Stuhl sitzt und so tut, als wäre eine alte betende Frau. Also das war so ein faszinierender, oh Gott, Entschuldigung, das war so ein faszinierender Einblick hinter den Kulissen, das habe ich total genossen. Da habe ich mir auch direkt gedacht, boah, wenn das mehr machen würden. Und dann bin ich bei dem Gedanken, den du hast, was ist, wenn das mehr machen und wir es einfach bisher gar nicht mitbekommen haben.
Ja, also da war ich auch positiv überrascht von. Zum einen gibt es da noch ein kleines Minispiel mit dabei.
Ja.
Das habe ich jetzt nicht gespielt, weil es mich jetzt auch nicht so doll interessiert hat. Das ist irgendwie, Ja.
So ein Horde, so eine Art Tower Defense Spiel.
Genau.
Demon Siege heißt das, jede Runde kommen böse Viecher auf dich zu und du musst sie abschießen mit heiligen Granaten und dann neue kaufen und
ja. Kann man machen, kann man lassen, ist auf jeden Fall nett irgendwie, ist einfach nett, ne? Und ich finde, das sollte man schon auch erst danach gucken, weil es nimmt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus. Also es ist wie wenn man sich so ein Making-of zu einem Horrorfilm anguckt, der wirkt danach nicht mehr so, wie er vorher gewirkt hat. Und alleine so Situationen, also es gibt dort auch im ersten Chapter eine Szene, die sehr The Grudge-artig war, wo wirklich so ein Mädchen mit diesen langen Haaren überm Kopf so hinterm Bett hochgekrabbelt kommt. Und ich glaube, davon gibt es auch das Video. Und das hat verliert halt komplett die Wirkung, wenn man halt diesen Typ sieht, wie er hinter seinem Bett vorgekrochen gekommen. Das ist schon echt ziemlich cool und ziemlich lustig und einfach, ja, eben interessante Einblicke. Und bin da immer froh drum, wenn die Leute sowas einfach selbst zur Verfügung stellen, weil ich es super interessant finde. Und ich bin auch, deswegen mag ich auch physische Medien ja so gerne. Ich liebe Making-ofs oder sowas, ja. Man kann sich das auch im Internet durchlesen, aber ich finde es irgendwie immer schön, wenn die Leute, die das gemacht haben, einem das selbst erzählen, was sie sich dabei gedacht haben und nicht, wenn ich das mir auf irgendeiner YouTube-Zusammenfassung nochmal angucke.
Fand ich ganz toll, da war ich dir sehr dankbar für diesen Hinweis. Das hat mich sehr gefreut, wirklich.
Ja, ich weiß gar nicht so, auf die Story würde ich tatsächlich gar nicht so viel eingehen.
Das Traurige und Schöne gleichermaßen ist es ja, dass man es relativ schnell erfasst, wenn man eben sagt, es ist eine Exorzismusgeschichte. Mhm. Es geht darum, ne, zu verstehen, wer ist ja eigentlich der Böse in der Geschichte, was ist hier passiert in diesen Ereignissen, es gibt auch Rückblenden und im Grunde ist es damit ja schon erzählt. Und das ist ja was, wie gesagt, zum einen ist es ganz schön, weil es so ein bekanntes Motiv ist, zum anderen aber auch gerade deswegen so ein bisschen, mir hat so ein bisschen gefehlt der Moment von, ach guck mal, okay, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist so, es war so viel von dem, was ich schon aus anderen Filmen und Spielen kannte, als Motiv gezeigt.
Was ich tatsächlich irgendwie lustig fand, womit ich nicht gerechnet habe, in Chapter 3 taucht irgendwann immer mal wieder der Name Gary auf, so, ne, immer Gary loves you. Man denkt die ganze Zeit so, wer, um Gottes Willen, wer ist denn Gary und was will der von mir? Und wenn man auf den ganz am Ende trifft, ist praktisch hier so dieser Kultleader und er trägt einfach so eine weiße Sonnenbrille und sieht so super lässig aus und irgendwie, weiß ich, es sind dann da doch immer mal so Darstellungen bei, mit denen ich einfach in dem Moment nicht gerechnet habe oder vielleicht auch dadurch, dass man es am Stück spielt, tauchen dann in Chapter 3 Sachen auf, die es so in Chapter 1 noch nicht gab, zum Beispiel gab es dann auch so, ja, ich sag mal so The Ring-artige Miniclips, also wie so dieses verfluchte Video aus The Ring, gab es da zwischendrin einfach mal und ich dachte so, ach ja, das ist jetzt ja interessant, was mache ich denn jetzt mit diesem Miniclip, der mir hier da gerade gezeigt wird und der irgendwie verstörend ist. Also man kann es zwar schon irgendwie, wie du sagst, immer in der Inspirationsquelle ziemlich eindeutig zuordnen, aber ich finde, da macht es dann vielleicht auch so der Mix. Das so,
ja, das
wie
stimmt.
Es dann halt dann doch alles zusammen da reingepackt wurde.
Und man merkt halt, man muss es echt nochmal sagen, dass diese Spiele halt wirklich in Jahren Abstand entstanden ist. Und ich glaube, kann ich mir vorstellen, auch ursprünglich gar nicht als kohärentes Werk entwickelt war, sondern der erste Teil war einfach super erfolgreich und dann wurde darauf aufgebaut. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, liegt es auch daran, dass sich so einige Spuren einfach im Sand verlaufen, der Geschichte und der Darstellung, weil, also Mason wusste, glaube ich, einfach noch nicht von Anfang an. Er war nicht wie George Lucas, der irgendwie 9 Star Wars Episoden schon vorschreibt, sondern ich glaube, der hat da auch viel so gedacht, naja, okay, ich mach da einfach mal weiter, mal gucken, wie weit der Hase so läuft.
Mhm. Ja, und man merkt es ja auch daran, dass die Spiele, habe ich irgendeinen Satz in meinem Kopf gehabt und der ist einfach weg.
Weggewummert von den Nachbarn.
Ja, offensichtlich. So, manche Sachen werden dann ja schon auch wieder aufgegriffen, aber andere halt auch einfach nicht. Und ich meine, das spielt auch zum Teil in einer anderen Zeit. Also das ist nicht kohärent. Ja. Das ist nicht, Chapter 1 ist 1978, Chapter 2 ist 1979. Was erzähle ich denn hier? 1987 ist Chapter 1. Chapter 2 spielt, glaube ich, bin mir ganz sicher, spielt, glaube ich, davor. Und Chapter 3 ist dann halt praktisch, spielt nochmal danach.
Ja.
Und es wird einem aber auch eben da auch nicht so super genau erklärt. Aber ja, ist auf jeden Fall so ein Spiel für Leute, die gerne Spiele spielen und danach nochmal Ewigkeiten damit verbringen, um sich irgendwo reinzufuchsen. Also dafür ist es echt perfekt. Und ich weiß auch gar nicht so, wer sind diese Leute, die sich in so, ich sag mal, kleine Spiele so dermaßen reinfuchsen, weil ich glaube, weiß gar nicht, ob da auch dann so viel Feedback kommt, wenn man sich in so, ja, okay, du hast ja auch schon gesagt, es wurde relativ gut, hat ganz gute Verkaufszahlen für so ein Indie-Spiel. Aber ich war so erstaunt darüber, wie viel Story-Lore-Gedöns es da im Hintergrund gibt. Das fand ich echt fantastisch, dass ich irgendjemand dachte, dem nehme ich mich jetzt mal richtig an.
Ja, es gibt diese Menschen. Ich habe da, also ich podcaste hin und wieder mit Sina. Das ist so eine, also eine fantastische Person, die super, also sich super gut auskennt mit ganz vielen Horrorspielen. Mhm. Und sie ist so ein Mensch. Wenn sie so ein Spiel spielt und sie findet das interessant, dann läuft die durch jeden Pixel durch und guckt sich alles an, macht sich Notizen und hat da eine Leidenschaft dafür. Ich glaube, das sind die Menschen, die dann auch die YouTube-Videos machen, ja, weil das für die so ein ganz klassischer, also ganz natürlicher Weg ist, dann mit so einem Spiel umzugehen. Ich habe das bei nicht so vielen Titeln, muss ich gestehen, das ist ganz selten mal, also ich weiß, andere Genre, aber bei For Honor damals, als das rauskam, du, da bin ich aber über jedes Schlachtfeld gelaufen, habe mir jedes Schild angeguckt, weil ich mir dachte, okay, das ist das Spiel, was du dir immer gewünscht hast, aber jetzt hier sowas, das liegt mir auch fern. Ich find's faszinierend, wenn Leute das machen, aber ich gehöre nicht dazu.
Mhm. Ja, wenn wir von der gleichen Sina reden, kann man die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch im Laufe des Jahres hier mal hören.
Dann reden wir von der gleichen.
Okay.
Sehr gut.
Ja, ich habe das ja eigentlich jetzt nur so bei der Yakuza-Reihe gehabt, dass ich mich da immer, wenn ich, da bin ich so dermaßen into it, ein bisschen zwanghaft into it, aber da habe ich das Gefühl, es fällt einem halt auch leichter, weil es schon ganz viel gibt. Man muss selbst nicht diese komplette Arbeit machen. Aber hier, also wie gesagt, da denke ich mir auch, und ich habe echt ordentlich was an Notizen gefunden. Es lief gut für mich. Also ich habe schon, ja, es gibt ja auch so, wo man dann am Ende aus dem Spiel rausgeht und hat irgendwie 20% der Notizen gesammelt und fragt sich, wo der Rest denn ist, weil ich eigentlich schon relativ gründlich spiele. Und hier hatte ich, glaube ich, schon, weiß ich nicht, so 80% aller Notizen gesammelt. Also da war ich schon gut dabei, fand ich. Und hatte trotzdem das Gefühl, und ich habe mir die auch tatsächlich alle durchgelesen. Ja, da neige ich ja auch immer mal ganz gern zu, das einfach mal nicht zu machen. Aber hier jetzt in der Podcast-Vorbereitung habe ich das dieses Mal sehr gewissenhaft gemacht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, nichts verstanden zu haben. Und deswegen frage ich mich dann immer, also denken sich die Leute das vielleicht auch einfach aus, weil ich könnte es jetzt auch nicht falsifizieren und sagen, nein, nein, so ist es aber nicht gewesen, weil ich überhaupt nicht weiß, wo die ganzen Infos herbekommen.
Ja, es ist so ein gesundes Maß, glaube ich, von Reinsteigern und Fantasie so ein bisschen auch anwenden, um dann diese Bruchstücke miteinander zu verbinden. Also ich sehe mich da schon, wie ich da lange Theorien mir ausdenke, aber es sind halt auch nur Theorien dann. Also mir fehlt da einfach diese, weiß ich nicht, diese Leidenschaft für sowas. Mhm.
Ja, kommen wir mal zum Abrunden, würde ich sagen. Hier läuft es ja immer so, dass man eine Sternewertung vergibt. Ich weiß, du bist da eher nicht so der Fan von, aber da musst du jetzt
sehr gut
durch.
Ja, hat sich rumgesprochen. Ja.
Es hat sich rumgesprochen, da musst du jetzt durch. Von 0,5 bis 5 Stern geht dir einfach so darum, so ganz deine persönliche Präferenz, taugt dir das eher oder taugt dir das eher nicht? Muss jetzt keine analytisch auseinanderklamüsert sein, wie viel Sterne es jetzt für den Score gibt und wie viel es jetzt für den Kampf gibt und keine Ahnung, einfach so aus dem Bauch raus.
Hm.
Und einmal so nochmal, was fandst du gut, was fandst du nicht so gut?
Soll ich zuerst? Also
ja.
Ich okay. Also es gibt in meinem Alltag gibt es eine Instanz, die mit solchen Sternchen arbeitet und die benutze ich tatsächlich auch regelmäßig, und zwar Letterboxd, ne, wo du Filme einloggen kannst und bewerten kannst. Das ist das Einzige, wo ich das mache, und ich stelle mir jetzt einfach mal vor, das ist jetzt hier Letterboxd und ich würde das da einloggen. Ich glaube, ich würde da landen bei 3 Sternchen, und ein Großteil dieser 3 Sternchen kommen durch diese wirklich, finde ich, coole und kluge Inszenierung zustande. Zum einen auf der grafischen Ebene wegen dieses, also erstmal dieser Präsentation als ein super olles, altes Retro-Spiel, das dann aber immer diese Effekte hat, die super modern sind, die super aufwendig gezeichnet und animiert sind. Das ist toll. Und zum anderen die Arbeit mit dem Sounddesign, was mir auch so gut gefallen hat. Deswegen 3 Sternchen.
Sehr gut. Das ist doch eine gute Zusammenfassung. Ich bin tatsächlich sogar noch ein bisschen gnädiger unterwegs. Ich gehe jetzt mit 3,5 Sternen. Also genervt hat mich zum Teil echt die Musik. Dann so ein bisschen nach hinten raus, was suche ich hier eigentlich, was mache ich hier eigentlich? Und diese Trial-and-Error-Sequenzen, wo man manchmal einfach echt lange für eine Ecke gebraucht hat. Vor allem, weil ich da halt, ich bin für mich für mich macht so den Unterschied, wenn ich eine Ecke nicht schaffe, weil ich das Gefühl habe, meine Technik ist nicht gut genug. Und wenn ich an der Technik feile, dann schaffe ich das auch. Das finde ich nicht schlimm. Aber wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich muss da jetzt halt einfach 10-mal erstmal scheitern, damit ich es schaffen kann, um irgendwas auswendig zu lernen, irgendwelche Bewegungsmuster, das nervt mich dann doch eher, weil es ja nichts mit meiner Kompetenz im Grunde genommen zu tun hat als Spielerin. Und das mag ich halt einfach nicht so gerne. Und finde ich da manchmal auch ein bisschen anstrengend. Was mir gut gefallen hat, waren eben immer so diese Cutscenes, die da drin waren. Die allgemeine Atmosphäre prinzipiell sehr dicht. Ich habe mich erstaunlich oft erschrocken, muss ich auch ehrlich sagen. Also gerade wenn da auf einmal irgendwas angerannt kommt. Und das kommt gar nicht mal so als Jumpscare mit so einem richtigen lauten, wumsenden Ton oder so noch dazu. Aber einfach, wenn eben am Anfang zum Beispiel dieses spinnenartige Teil auf einen zugerannt kommt, da war ich schon erstmal so. Es hatte ich an mehreren Ecken, ohne dass es jetzt als klassischer Jumpscare inszeniert war. Und was ich auch cool fand, dass zwischendrin noch immer mal so kleine Elemente waren, mit denen ich, ich sag mal, nicht gerechnet habe. Also es gibt zum Beispiel so, ich würde sagen, es gibt so eine Taschenlampe, aber an irgendeinem Punkt, also an zwei Punkten im Spiel, kriegt man eine Taschenlampe und in Chapter 2 ist die so ganz, hat die so einen ganz eigenartigen Lichtpegel, weil man wirklich nur in die Richtung, wo man ausgerichtet, also wo man praktisch hinguckt, das Licht hat. Und man wird aber auch von hinten und von der Seite angegriffen. Und da muss man also rotierend praktisch sich durch das Spiel bewegen. Aber irgendwie war das so eine nette kleine Abwechslung und es war auch keine lange Stelle. Ich glaube, wenn das länger gewesen wäre, hätte es mich genervt. Da war, hat man aber einfach bemerkt, okay, es sind prinzipiell Ideen da, wie man das zwischendrin mal ein bisschen fetziger machen kann, dass es nicht immer nur das Gleiche ist. Oder in Chapter 3 dann irgendwann mal das Kreuz abgeben. Ich finde das nicht, ich finde es nicht verkehrt, mir gefällt es gut, wenn man immer mal so kleine Gameplay-Elemente noch mal reinbekommt, wo ich es dann auch häufig gut finde, dass man die wieder gehen lässt, weil es auf Dauer doch zu anstrengend wäre, aber einfach noch mal so ein bisschen gefordert wird zwischendrin. Ja. Und das hat mir gut gefallen und deswegen, genau, komme ich am Ende bei 3,5 Sternen raus.
14,79 €.
Genau.
Ist auch ein Preis, wo man sagen kann, ja, also dafür die 3 Spiele, ne, wenn man auf sowas steht, das ist schon nicht verkehrt.
Also ich glaube, ich habe jetzt auch gut 8 Stunden gespielt. Also es gibt auch, oder habe ich? Gute Frage. Ich habe das Gefühl, das war relativ lang. Also das Walkthrough, was es gibt, dauert nur 4 Stunden.
Ja.
Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich deutlich länger gebraucht habe als 4 Stunden. Auf jeden Fall finde ich auch, das lohnt sich. Ich hatte das jetzt auch mal im Angebot für einen 10er gekauft. Spätestens das ist es dann auf jeden Fall wert. Hast du jetzt abschließend noch irgendwas zu sagen, was du noch unbedingt loswerden willst?
Ich vor allem Freude darüber hier, dass ich Gast sein durfte. Das war schön.
Ja, gerne.
Dass ich von diesem Spiel erzählen konnte und du das auch gespielt hast, es war auch toll. Und ich glaube, das ist es. Mehr habe ich nicht hinzuzufügen.
Okay, das ist doch gut. Ja, da war ich offensichtlich umsonst ganz aufgeregt, als ich die Nachricht an dich formuliert habe.
Nein, ich habe mich gefreut.
Ich bin aber immer so ganz aufgeregt und ich will mich dann auch eigentlich immer nur so ganz kurz fassen und ganz cool so, hey, sag mal, möchtest du mal in meinen Podcast kommen? Und ich habe halt,
stattdessen habe ich einen Brief bekommen, einen langen, langen Brief.
Ja, und ich kann mich dann auch immer nicht kurz fassen irgendwie.
Ich habe mich gefreut, das war ganz toll, wirklich, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ja, dann Ausblick für die nächste Episode. Und zwar gehen wir in eine meiner Lieblingsspiele-Äras zurück, und zwar die PlayStation 2-Ära. Und zwar rede ich hier mit Michael Sonntag, heißt der Gute, über Obscure. Und ich freue mich wirklich sehr. Und da, so wie es jetzt bisher geplant ist, ich hoffe, das bereue ich nicht, dass ich das jetzt schon mal ankündige, scheuen wir voraussichtlich keine Mühen. Und es kann man ja auch als Multiplayer spielen und werden sogar versuchen, das als Multiplayer zu spielen.
Uiuiui.
Wenn Steam und die Technik uns dann lassen. Wir sind auf jeden Fall höchstgradig, wie auch immer, motiviert. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr doll da drauf und ja, freue mich auch mal wieder so ein PS2-Spiel zu besprechen. Ich mag die ja allgemein immer gerne. Weiß nicht, hast du irgendwie so eine Spiele-Ära, die du so besonders gerne magst?
Also ich mag sehr gerne, zum einen, weil das so das Genre meiner Kindheit auch ist, Point-and-Click-Adventures der 90er, das ist eine große Leidenschaft. Und diese grob polygonalen 3D-Spiele der frühen 2000er. Da sind so ganz viele Spiele dabei, die sind aus heutiger Perspektive wahnsinnig hässlich, aber dieser Grafikstil mit diesen Polygonen und alles ist noch so ein bisschen detailarm, aber eben schon 3D modelliert, hat eine besondere Ästhetik, das gefällt mir sehr. Und Banjo-Kazooie für N64.
Okay, das ist jetzt irgendwie alles Sachen, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, aber ist ja trotzdem,
sehr gut.
Ist ja trotzdem gut zu wissen und zu hören.
Ja, ja, schön, dass es dir gut geht. Ne? Also.
Okay.
Alles klar, das wird rausgeschnitten, habe ich das Gefühl.
Nein, ach Quatsch.
Auf ach, gar Quatsch. Keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall.
Vielleicht kann ja irgendjemand mehr damit anfangen als ich. Dadurch, dass ich halt irgendwie ja so in diesem Horrorsumpf festhänge, im Horror- und Yakuza-Sumpf und rechts und links noch nicht so viel gesehen habe eigentlich bei Spielen. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die den Podcast hören, denen das anders geht, die da rechts und links noch ein bisschen mehr Ahnung von haben als ich. dass sie sich vielleicht drüber freuen. Anyways.
Schön zu hören. Also was... Diese Antwort muss ich mir wirklich merken als so eine Wunderwaffe, wenn jemand mal was sagt, mit dem ich nichts anfangen kann im Podcast. Also, schön zu hören. Also,
ja, freut mich. Freut mich, toll, dass dir das so gefällt. Ja.
Freut mich für dich. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank.
Gut, dann verabschieden wir uns damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja.
Tschüss.